Die letzten Worte eines Menschen sind in der Regel etwas sehr Bedeutsames. Wenn jemand stirbt oder weggeht, vielleicht sogar für immer, dann haben die letzten Augenblicke, die man mit dieser Person verbracht hat, ganz besondere Bedeutung. Was hat er gesagt? Wie hat er es gesagt? Was hat er gemeint? Was wollte er mit seinen letzten Gesten noch mitteilen? Schon in frühen Kulturen zeichnete man die letzten Worte, besondererweise wichtiger Persönlichkeiten, auf. Sie sind teilweise bis auf den heutigen Tag überliefert. Die letzten Worte von Alexander dem Großen waren, nachdem die Offiziere ihn fragten, wer soll das Reich erben, soll er gesagt haben, der Stärkste. Giordano Bruno soll auf dem Scheiterhaufen ausgerufen haben, und sie bewegt sich doch, und meinte damit die Erde. In Japan hat sich sogar eine besondere Tradition der letzten Worte herausgebildet. Dort schreiben Sterbende selbst verfasste Gedichte auf. Diese Tradition stammt wohl aus dem 8. Jahrhundert schon, ganz alte Tradition, und hat sich bis in die jetzige Zeit erhalten. Man weiß, dass Offiziere im Zweiten Weltkrieg selbst gedichtete letzte Worte aufschrieben. Und diese Art hat sogar einen eigenen poetischen Stil erhalten. Die letzten Worte oder die letzten Botschaften eines Menschen sind etwas ganz Bedeutsames. Und weit bedeutsamer sind sie noch, wenn sie bewusst hinterlassen werden, wenn es nicht zufällig entsteht. Die letzten Worte Jesu. Das sind Worte Jesu, die er am Kreuz kurz vor seinem Tod gesprochen hat. Man hat sie aus den ganzen Evangelien gesammelt, man hat sie in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet und man hat sie überschrieben mit den Worten, die sieben letzten Worte Jesu. Im Christentum wurde diesen sieben letzten Worte Jesu viel Aufmerksamkeit beigemessen. Sie sind komponiert worden, sogar von berühmten Komponisten, also es gibt von Heinrich Schütz, von Josef Haydn gibt es Kompositionen dazu, die sieben letzten Worte Jesu. Ich möchte sie mit euch heute mal lesen, so nacheinander, und einige Gedanken darüber machen. Und wir schauen uns an, was wollte Jesus uns in diesen seinen letzten Worten am Kreuz hinterlassen. Ich lade euch ein, wer das mitlesen möchte. Wir lesen die ersten Worte aus Lukas, Kapitel 23, die Verse 33 und 34. Lukas 23, die Verse 33 und 34. Und als sie an den Ort kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die ganze Leidensgeschichte Jesu ist die Geschichte eines großen Verbrechens. Das Verbrechen geschieht nicht nur hier am Kreuz. Die Kreuzigung ist der Höhepunkt dieses Verbrechens. Schon kurz nach seiner Geburt trachtete man ihn nach seinem Leben und Jesus und seine Eltern flohen nach Ägypten. Auch an anderen Stellen wird beschrieben, wie man Jesus nach seinem Leben trachtet. Von vornherein wollte man ihn nicht, von vornherein ein Dorn im Auge. Jesus nun am Kreuz erhöht, spricht dieses etwas eigenartig klingende Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir, die wir dieses Wort lesen oder hören, denken wahrscheinlich in uns, doch, sie wissen, was sie da tun. Das sind doch abgebrühte Soldaten. Die verstehen ihr Handwerk. Da sitzt jeder Handgriff. Und Pontius Pilatus, wer hat ihn nicht freigelassen? Hätte ihn freilassen können. Wer ist hier der Befehlshaber? Der Sanhedrin oder der Statthalter? Aber Pilatus lässt ihn nicht gehen. Und da ist der Sanhedrin. Wie oft hat Jesus ihnen ein Zeichen gegeben, dass er der Messias ist? Sie kennen doch die Schriften. Sie wissen doch, wen sie da vor Augen haben. Ah nein, sie überliefern ihn an Pontius Pilatus und der lässt ihn kreuzigen. Die wissen genau, was sie da tun. Ganz genau. Sie wussten aber nicht, was wirklich am Kreuz geschah. Aus ihrer Sicht nehmen sie Jesus das Leben. Sie bringen ihn um. Aber aus der Sicht Gottes, aus der Sicht Jesu gibt er sein Leben. Das heißt im Markus-Evangelium, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dieses Wort viele ist ein Hebräismus. Damit meint er für alle. Für alle. Die größte Niederlage am Kreuz ist der größte Sieg. Sie wussten nicht, was wirklich am Kreuz geschah. Am Anfang der Leidensgeschichte Jesu sehen wir ein großes Verbrechen. Am Anfang der Leidensgeschichte Jesu sehen wir aber auch eine Bitte. Eine Bitte, die in besonderer Weise für diese Verbrecher gesprochen ist. Für sie alle. Jesus, der Gepeinigte, bittet für seine Peiniger. Jesus, der Gekreuzigte, bittet um Vergebung für die, die ihn kreuzigen. Und was geht uns heute dieses erste Wort Jesu am Kreuz an? Die Täter von damals, die sind alle tot. Aber diese Bitte Jesu am Kreuz, die lebt. Diese Bitte Jesu am Kreuz ist auch für uns geschehen. Wir bringen Jesus zwar nicht um, aber auch unsere Sünde ist schuld an seinem Tod. Wissen wir immer, was wir da tun? Bedürfen nicht auch wir für unsere Unwissenheit Vergebung? Wir lesen das zweite Wort. Wir bleiben im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, sind die Verse 42 und 43. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus war nicht der Einzige, der an diesem Tag gekreuzigt wurde. Jesus wird inmitten von zwei Verbrechern hingerichtet. Jesus, der Unschuldige, wird unter die Verbrecher gezählt. Der, den die Menschen, den die Masse für einen Gerechten halten, der Menschen heilte, der Gutes brachte, ist am Kreuz in schlechter Gesellschaft. Selbst im Tode. Aber war das zu Lebzeiten Jesu anders? Den Hirten, den damals nicht Angesehenen, den wird die gute Nachricht von der Geburt des Messias überbracht. Jesus lag mit Zöllnern und Sündern zu Tisch und speiste mit ihnen. Da spricht Jesus mit einer Samariterin, mit schlechtem Ruf am Jakobsbrunnen. Und vieles könnte noch erwähnt werden. Und so scheint es auch nur konsequent, dass der Kreis auf Golgatha von zwei Verbrechern geschlossen wird. Und was durch Lukas hier hervorgehoben wird, ist, dass selbst am Ende des Lebens eines Verbrechers nicht alles so bleiben muss, wie es bis jetzt war. Es gibt die Chance zu einer Umkehr, zu einem neuen Beginn, selbst dann, wenn es schon fast zu spät sein scheint. Jesus hatte schon zu seinen Lebzeiten für viel Diskussionen gesorgt. Und nun, selbst in seinem Tod, in seiner unmittelbaren Nähe, kommt es zu einer Auseinandersetzung. Einer, so heißt es im Text, der gehängten Übeltäter, aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, du, der du im selben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was wir taten, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Jesus polarisiert auch im Tode. Man ist entweder für ihn oder gegen ihn. Gleichgültig kann man ihm gegenüber nicht bleiben. Erst recht nicht, wenn man ihm in die Augen blickt und sich von ihm berühren lässt. Jesus zwingt zur Auseinandersetzung. Einer der beiden Verbrecher hat sich entschieden. Nachdem er den anderen zurechtgewiesen hatte, wendet er sich Jesus zu und spricht: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortet ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir wollen heute gar nicht darauf eingehen, wo das Komma dann nun wirklich hingehört in diesem Satz. Jesu Botschaft ist klar und eindeutig. Jesus stirbt nicht nur für die Unschuldigen, sondern auch für die, die Schuld auf sich geladen haben und wahrscheinlich sogar in besonderer Weise für diese. Gott ist nicht für die gestorben, mit denen man ohnehin im Paradies rechnet. Nicht nur für die. Sondern er stirbt für die, die man im Paradies vielleicht nicht erwarten würde. Auch für diese muss das Paradies nicht verschlossen bleiben. So sich jemand im Glauben an Gott wendet und seine Schuld bereut, wird Jesus ihm die Tür nicht versperren. Wir kommen zum dritten Wort und wechseln ins Johannesevangelium. Es ist Johannes 19, die Verse 26 und 27. Johannes, Kapitel 19, die Verse 26 und 27. Als nun Jesus die Mutter sah und die Jünger, den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Nicht so oft werden uns Begegnungen Jesu mit seiner Mutter in den Evangelien überliefert. Und wenn man diese Begebenheiten etwas näher anschaut, fällt auf, dass Jesus sich etwas zurückhaltend seiner Mutter gegenüber verhält. Auf der Pilgerreise nach Jerusalem, da bleibt Jesus im Tempel zurück und seine Eltern verlieren ihn aus den Augen. Und ganze 3 Tage, heißt es dann, suchen sie ihn. Und als sie ihn dann schließlich finden, ist Maria ganz aufgelöst. Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich besucht? Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Oder bei der Hochzeit zu Kana, als der Wein ausging. Maria fordert ihn direkt auf, etwas zu tun. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. In Matthäus 12 gibt es eine Passage, da heißt es: Als er aber noch zu der Volksmenge redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und er sprach er zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er beantwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Auch hier bei der Kreuzesszene fällt auf, dass Jesus seine Mutter wieder nicht mit Mutter anspricht, sondern mit Frau. Frau, siehe, dein Sohn. Es ist schon eine eigenartige Beziehung Jesu zu seiner Mutter. Von Marias Seite ist das klarer. Aber Jesus scheint hier eine Distanz aufzubauen. Und der Sinn ist wohl der, dass Jesus aufzeigt, wer er wirklich ist und wohin er gehört. Er ist nicht einfach nur der Sohn Josefs und Mariens. Er ist der Heiland der ganzen Welt. Er ist für alle gestorben, unabhängig von irgendwelchen verwandtschaftlichen Verhältnissen. Er ist der Retter der ganzen Welt. Für Maria gewisslich schwer. Sie leidet ja innerlich für ihren Sohn und hat es die ganze Zeit getan. Und jetzt in dieser Stunde, da ist es besonders schwierig. Sie sieht ihren Sohn da oben am Kreuz und kann nichts tun. Aus der Sicht einer Mutter ein unerträgliches Geschehen. Ihr bricht quasi das Herz. Aber der Prophet Simeon hatte das ja auch schon vorhergesagt. Da heißt es ganz früh, noch kurz nach der Geburt Jesu: Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, heißt es dort an Maria. Das Bild der Distanz Jesu zu seiner Mutter wäre aber etwas einseitig ohne diese Szene am Kreuz. Jesus bekennt sich zu seiner Mutter und sorgt für sie. Siehe, Frau, dein Sohn. Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ich lese das vierte Wort aus Markus 15, die Verse 33 und 34. Markus Kapitel 15, 33 und 34. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in jener neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Was übersetzt ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit hier einen Satz heraus und das, was ihn innerlich zermürbt, das will er damit zum Ausdruck bringen. Dass Menschen Jesus im Stich lassen, war für ihn nichts Neues. Als Jesus gekreuzigt wurde, waren sie alle weg. Inklusive Petrus, der das für unmöglich hielt, aber auch er war davongelaufen. Aber auch nicht nur räumlich sichtbar war Jesus oft alleine, in seinem Geiste wurde er oft im Stich gelassen. Wie oft wurde er missverstanden? Wie oft wurde ihm nicht geglaubt? Und das selbst von seinen Jüngern, die zu seinem innersten Kreis gehörten. Dieser Satz hier am Kreuz klingt aber deutlich ernster. Wo ist Gott, sein Vater, der sich von Anfang an zu ihm bekannte? Als Jesus 12 wurde, wurde es ihm selbst in besonderer Weise bewusst. Da sagte er: Muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Und dann, als er getauft wurde: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wie viele Nächte verbringt Jesus im Gebet, in Gemeinschaft mit seinem Vater? Aus Gott, seinem Vater, hat er die Kraft, um die Wunder zu tun. Hat er die Kraft, um diesen stürmenden See zu stillen. Da hat er die Kraft, um Leidende und Kranke zu heilen. Alles aus der Beziehung zu seinem Vater. In Johannes 4 heißt es sogar als Höhepunkt: Jesus spricht nun zu ihnen, zu den Menschen, die ihn umgaben: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und seine Werke vollbringe. Jesus und sein himmlischer Vater gehören zusammen. Und man muss sich diese Beziehung vor Augen führen, um das Gewicht der Worte Jesu zu ermessen. Jesus schreit buchstäblich diesen Satz aus Psalm 22 heraus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da kommt aber keine Hilfe für ihn. Da ist keine Rettung für Jesus. Jemand sagte einmal: Jesus hängt am Kreuz und Gott lässt ihn hängen. Da ist kein Wunder für ihn. Da ist keine Erlösung für Jesus. Und selbst im Christentum spricht man nicht so gerne darüber. Wir sprechen doch viel lieber von dem Sieg Jesu über den Tod. Von der Auferstehung, dort wo Jesus über den Tod triumphiert. Das ist doch in unserem Munde. Aber am Karfreitag, da stirbt Jesus am Kreuz und da ist erst einmal Stille. Da gehen alle auseinander. Und das gilt es auch für uns auszuhalten. Ich komme zum fünften Wort. Das Johannesevangelium, Johannes 19, 28 und 29. Johannes Kapitel 19, die Verse 28 und 29. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voll Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Jesus hing etwa 6 Stunden am Kreuz. 6 Stunden am Kreuz in der heißen Mittagssonne. Und davor auch gepeinigt und gequält. Und jetzt, heißt es hier, kommt Jesus an seine körperlichen Grenzen. Ihn dürstet. Und aus dieser Situation heraus wird zweierlei ersichtlich. Erstens, hier wird die Menschlichkeit Jesu offenbar. Auch Paulus nennt ihn in seinen Schriften den Menschen Jesus Christus. Jesus, der als Mensch litt, wie du und ich. Und nicht umsonst heißt es dann in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und als zweites wird sichtbar, dass Jesus abhängig ist von seinen Peinigern. Jesus, der über allem stand, Jesus, der große Dinge vollbrachte, bittet um Trinken, völlig ausgeliefert, völlig angewiesen auf die Gunst der Soldaten. Ein schwacher Jesus, mögen wir sagen. Aber will Johannes uns einen schwachen Jesus vor Augen führen, der hier so da ist und der Hilfe bedarf? Auch diese Aussage ist eine Anspielung auf Psalm 22. Dort heißt es buchstäblich, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und dieser Psalm beschreibt poetisch das Leiden Jesu am Kreuz. Und es heißt nicht umsonst hier von Johannes, Jesus spricht diese Worte, damit erfüllt würde, was in der Schrift geschrieben steht. Von wegen ein schwacher Jesus. Selbst im Tod am Kreuz erfüllt Jesus die Schrift und achtet, dass alles genauestens erfüllt wird. Jesus steht über den Dingen. Wir kommen zum sechsten Wort. Wir bleiben im Johannesevangelium, Kapitel 19, der Vers 30. Johannes 19, der Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Im griechischen Text steht hier ein einziges Wort. Vollendet. Oder man könnte übersetzen, am Ziel oder fertig. Doch was ist vollbracht? Was ist am Ziel? Was ist fertig? Nun, aus der Sicht der Peiniger Jesu ist vollbracht, dass Jesus endlich am Kreuz stirbt. Aus ihrer Sicht heraus ist endlich der beseitigt, der das Volk aufständisch macht und der sich die ganze Zeit gegen die Führenden im Volk stellt. Vollbracht, Ende, am Ziel, Tod. Doch dieser Satz, dieses Wort, stammt nicht aus ihrem Munde. Jesus spricht dieses Wort. Wir müssen aus dem Blickwinkel Gottes betrachten, was denn vollbracht wurde. Johannes weist im Kreuzesgeschehen dreimal darauf hin, dass Jesus Dinge tut, damit die Schrift erfüllt wird. Da ist zum einen, dass die Soldaten um das Gewand Jesu das Los werfen. Zweitens rief Jesus, mich dürstet. Und drittens, als die Soldaten den Tod Jesu feststellen, brechen sie nicht seine Beine, wie sie es bei den anderen beiden Gekreuzigten taten. Und Johannes betont in allen diesen drei Fällen ganz bewusst, das geschah, damit die Schrift erfüllt wurde. Jesus erfüllt die Schrift. Und in dieser Weise kann man wahrscheinlich auch die Worte Jesu verstehen. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, betont Jesus, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Aber nicht nur die Vorhersagen auf das Kreuzesgeschehen hin sind erfüllt, sind vollbracht. Aus der Sicht Gottes ist mehr vollbracht. Vollbracht ist, was in Johannes 1, Vers 14 geschrieben ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vollbracht ist, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Vollbracht ist die Tat der Versöhnung. Vollbracht ist das, was Johannes der Täufer sieht. Siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Vollbracht ist der Sieg der Liebe Gottes über die Schuld dieser Welt. Es ist vollbracht und du und ich können auf das Geschehen am Kreuz zurückkommen. Wir können uns darauf berufen, wenn wir um die Vergebung unserer Schuld bitten. Weil Jesus vollbrachte, müssen wir nicht den ewigen Tod sterben. Ich komme zum siebten und zum letzten Wort. Ein Wort aus dem Lukas-Evangelium 23, Vers 46. Ein kurzer Satz, den Jesus hier spricht, Lukas 23, Vers 46. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesem Satz zitiert Jesus einen Psalm von König David. Das ist ein Satz aus Psalm 31. Und ich möchte mal einige Verse aus diesem Psalm lesen, was David dort eigentlich schreibt. Psalm 31, ich lese ab Vers 6. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, sich halten an nichtige Götzen. Ich habe Hoffen auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner in der Not an und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gramm. Matt ist meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihren Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele über mich lästern. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Jesus ist gemartert. Jesus ist erschöpft. Und da geschieht so vieles um ihn herum. Da sind die, die den Sieg über ihn feiern. Sie jubeln. Da sind die, die um ihn trauern, die um ihn weinen. Das sind vielleicht auch die, die einfach nur gaffen und zuschauen. Und in dieser Kreuzigung wird Jesus buchstäblich zur Schau gestellt. Die meisten da unten nehmen seinen innerlichen Kampf überhaupt nicht wahr. Jesus nun entzieht sich dieser Menge da unten und wendet sich seinem Vater zu. Die Beziehung zu seinem himmlischen Vater reißt selbst am Kreuz nicht ab. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Man könnte auch übersetzen, ich vertraue dir meinen Geist an. Wenn ich keine Kraft mehr habe, vertraue ich mich dem an, der sich um mich kümmert. Ich will bei dem sein, der über allem steht. In dieser letzten Stunde, in diesem letzten Augenblick am Kreuz, findet Jesus zur Ruhe. Zur Ruhe bei seinem himmlischen Vater. Er soll alles in seine Hände nehmen. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das sind die sieben letzten Worte Jesu, die er am Kreuz sprach. Ob es genau in dieser Reihenfolge geschah, wir wissen es nicht. Zusammengestellt aus den Evangelien, sind nun mal so in die christliche Tradition eingegangen als die sieben letzten Worte Jesu. Ich möchte mit einem kleinen Reim diese Predigt abschließen. Es ist ein Reim aus der Vertonung der letzten Worte Jesu von Heinrich Schütz. Und es ist gewissermaßen die Einleitung zu diesem Stück. Schütz schreibt: Da Jesus an dem Kreuze stund, und ihm sein Leichnam ward verwundt, sogar mit bitteren Schmerzen. Die sieben Worte, die Jesus sprach, betracht in deinem Herzen. Amen.